Die KulturpessimistInnen präsentieren Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal das kalte Herz. Ho, ho, ho.
Hallo ihr Lieben, heute machen wir nochmal eine schöne Folge für euch, denn es ist ja, wie ihr vielleicht noch im Podcatcher seht, der 24. Dezember, Heiligabend, und da haben wir gedacht, da machen wir doch dieses Jahr mal zum Abschluss der Filmklassiker-Staffel ein schönes Weihnachtsspecial, wenn wir jetzt schon mit Staffeln unterwegs sind. Da ist es ja so bei manchen Serien schon altbewohnte Tradition, quasi so eine Weihnachtsfolge zu machen. Und dazu begrüße ich erstmal hier in unserem schönen, gemütlichen Kaminzimmer vor dem Weihnachtsbaum die Becky.
Hallo, ich rieche hier schon ganz beseelt an meiner Mandarinenschale, weil mich das so richtig schön in Weihnachtsstimmung bringt.
Und den Christopher.
Ho, ho, ho. Von draußen rein, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es podcastet sehr.
Ja, ich habe ja mal festgestellt, dass man eine Mandarine so schälen kann, wenn man die so einmal fast außen rum und dann das so auseinander nimmt, dann hat das so eine Form wie, naja, das ist eine andere Sache, für What's in Your Pants gedacht.
Grüße an dieser Stelle.
Ja, ja, aber was besprechen wir denn jetzt überhaupt für einen Film?
Na, wir haben ja Weihnachten. Ist ja wohl klar, dass wir an Weihnachten einen Märchenfilm besprechen müssen.
Ein Märchenfilm.
Ein Märchenfilm. Und weil gerade nicht nur Dezember ist, sondern auch Defazember, haben wir uns überlegt, einen Märchenfilm der Defa zu besprechen. Christopher, was ist denn der Defazember?
Der Defazember ist eine Aktion, die ich mir überlegt habe und meine Social Media Managerin, die Becky, dann verbreitet hat. Deswegen glaubt jeder, dass es die Becky verbreitet hat, erfunden hat. Ja, die DEFA ist ein Akronym für die Deutsche Film AG. Das war sozusagen das landeseigene Filmstudio der Deutschdemokratischen Republik, die sich vor allem dadurch ausgezeichnet haben, dass sie sehr viele Märchenfilme produziert haben. Nicht nur Märchenfilme, wie viele glauben, oder also die meisten kennen die Märchenfilme, aber es gibt auch sehr viele andere gute Filme. Und da es ja unter der Film-Twitter-Blase sehr beliebt ist, dass man so Themenmonate ausruft und dort mitmacht, es gibt ja zum Beispiel den Japanuary, wo man im Januar sehr viele japanische Filme schaut. Es gibt den Followerary, wo man, Defazember, so geht so leicht von der Zunge, wo man Filme schaut, die einem die Follower bestimmt haben. Es gibt den ganz klassisch den Horror-Oktober, wo man sehr viele Horrorfilme im Oktober schaut. Und ich habe überlegt, schon im Anfang des Jahres, dass ich gerne mal einen Monat ausrufen würde, wo vor allem ich erstmal sehr viele Defa-Filme schaue, weil ich fand das spannend, das Thema, und das war noch nicht so präsent. Und dann haben wir das Ende November ausgerufen und ich bin überrascht, wie viele Leute da bisher mitgemacht haben. Zu nennen ist da zum Beispiel der Nerd 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 Podcast, die gleich im November Folgen für den Dezember vorproduziert haben. Aber es gibt auch viele andere, die vor allem auf Letterboxd fleißig Filmrezensionen schreiben, Listen anlegen. Also kann man gerne auf Twitter und auf Letterboxd mal nach dem Hashtag Defazember suchen. Und ja, es ist jetzt 24. Dezember, kann man also noch 6 Tage mitmachen. Und
genau, ja. Ich war auch schon bei der Second Unit bei Christian zu Gast und habe über Der kleine Muck gesprochen. Und in einem gewissen Podcast-Adventskalender, den es gibt, wird in den nächsten Tagen auch noch eine Episode erscheinen, in der ich zu hören bin und über einen Defa-Film spreche. Aber heute wollen wir jetzt ja auch über einen Defa-Film sprechen, nämlich über vielleicht den Film, der die Grundlage geschaffen hat dafür, dass die Defa überhaupt so viele Märchenfilme gemacht hat oder machen konnte. Und zwar, jetzt hören wir endlich auf, drum herum zu reden, Das kalte Herz.
Genau. Ja, worum geht's denn da?
Das kalte Herz ist ein Film, der auf einem Märchen von Wilhelm Hauff beruht und vielleicht, um uns in die weihnachtliche oder in die märchenhafte Stimmung einzubringen, würde ich mal den ersten Absatz dieses Märchens vorlesen, was man auch im Projekt Gutenberg komplett online findet, um uns ein bisschen in dieses Märchen reinzuholen. Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten, sondern sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badenschen Schwarzwaldes. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist, ihre schwarzen Wämser, ihre ungeheuren, eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glasmachen. Auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Und ich finde, dieser erste Absatz sagt schon sehr viel über diesen Film. Also es ist eigentlich ein Film über den Schwarzwald. Da haben wir hier einen Experten sitzen, der da gleich noch ein bisschen was zu sagen kann. Und es geht um einen jungen Köhler, so nennt man das, einen jungen Köhler, der ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben ist und gerne hätte, dass die Angebetete sich in ihn verliebt und glaubt, dass sie das nicht tun würde, wenn er nicht ganz viel Geld hätte und so weiter. Und sich dann so ein bisschen selbst in die Scheiße reitet, weil er Deal mit gewissen Waldgeistern eingeht und sein Herz verkauft gegen ein Stück Stein. Und wie es dann weitergeht, besprechen wir vielleicht später.
Also da fand es schon auffällig bei Letterboxd, dass der englische Titel um einiges, ich würde es mal nicht direkt spoilender, aber einiges mehr vorausnimmt als der deutsche Titel, weil der englische Titel ist Heart of Stone und nicht das kalte Herz, was ja erst so ungefähr bei der Hälfte des Films herauskommt, was es denn mit dem Herz aus Stein auf sich hat.
Wobei natürlich You've got a heart of stone kannst du ja auch zu jemandem sagen, der sich einfach kaltherzig verhält.
Ja.
Also natürlich ist es nochmal den Hang spoileriger, weil er sich tatsächlich ein Herz aus Stein später einsetzen lässt. Aber ich würde sagen, wenn man im englischen Sprachraum unterwegs ist, kann man bei Heart of Stone vielleicht auch einfach an jemanden denken, der nicht so nett ist.
Ja, aber es ist halt ein Märchenfilm und wenn da schon was mit Herz aus Stein heißt, dann ist es nicht so weit weg, will ich nur sagen, da direkt dran zu denken, dass da wohl irgendwas sein wird.
Mhm, unbedingt. Hattet ihr denn Erinnerungen an diesen Film aus eurer Jugend? Also habt ihr den schon mal gesehen als Kinder?
Also ich habe den noch nie gesehen, aber ich kenne natürlich die Geschichte, aber die habe ich dann eher gelesen. Ich fand die früher sehr gruselig.
Mhm. Erik, du?
Ich habe den auch noch nie gesehen und das hatte ich ja auch schon so ein bisschen euch geschrieben, dass ich mit DV-Filmen so, ich sag mal, bewusst oder aktiv gar nicht so wirklich eine direkte Verbindung habe. Es kam halt auf dem MDR irgendwie immer so, oder so sonntags nach der Maus halt dann Märchenfilme, Aber da hat man ja dann auch nicht so bewusst drauf geachtet, wo die jetzt herkamen. Weil es gibt ja nicht nur die DV-Märchenfilme, es gibt ja auch noch diese ganzen Sowjet-Märchenfilme, wie zum Beispiel die Baba Yaga mit ihrem Haus auf, mit ihrem Hexenhaus auf den Hühnerbeinen da. Und es gibt ja auch noch die tschechischen Märchenfilme, wie zum Beispiel die drei Haselnüsse für Aschenbrödel, so rum war es. Mhm. Und das hat man, die sehen ja auch alle, finde ich, relativ gleich aus von der Machart. Mhm. Und da ist es dann gar nicht mehr so leicht, das auseinanderzutrennen. Was ist denn jetzt was? Da müsste ich dann schon aktiv nachgucken nochmal, wo welcher Film herkommt.
Mhm. Also bei mir ist es so, ich bin mir sicher, dass ich den schon gesehen habe. Es gibt auch so ein, zwei Szenen, als ich ihn jetzt geguckt habe zum Besprechen für diesen Film und für den Dezember, die Erinnerungen in mir wachgerufen haben. Aber hättest du mich vor 3 Wochen nach Szenen aus diesem Film gefragt, hätte ich dir nichts sagen können. Also ich hatte scheinbar fast keine Erinnerung an diesen Film. Und ich frage mich ein bisschen, ob es daran liegt, dass er so gruselig ist und mein Kopf diese Erinnerung irgendwohin verschließen musste, damit ich mich nicht so intensiv mit denen beschäftige. Also ich habe mich jetzt beim Gucken schon des Öfteren gefragt, krass, den habe ich als Kind geguckt, das ist ja ganz schön, ja, sagen wir so, Märchen sind immer irgendwie brutal und gruselig, aber der treibt es doch auf die Spitze. Mhm.
Wobei es ist noch Luft nach oben auf der Grausamkeitsskala.
Jetzt in also Märchen?
Ja, im Märchen. Mhm. Also gerade wenn man da zum einen die Vorlagen nimmt, also die Grimm-Sachen, das sind einige, wo man sich schon gruseln kann. Mhm. Und dann gibt's aber auch so Märchenfilme, wie zum Beispiel, da gibt's einen ganz schlimmen, ich weiß auch nicht, wo der herkommt, einen ganz schlimmen, die Eiskönigin-Film. Mhm.
Du meinst, an den habe ich auch sofort gedacht, wo auch der Junge plötzlich dann so ein Herz aus Eis hat und vollkommen.
Ja, das ist ja das mit dem Auge. Mhm. Was ja jetzt mit Frozen eher total weich gewaschen wurde und ja auch nicht mehr wirklich vergleichbar ist von der Story.
Ja, überhaupt nicht. Und Christopher, warum hast du gesagt, kennst du die Geschichte? Also wie kommt es, dass du da Verknüpfungen hast?
Naja, ich glaube, ich habe mir einfach mal das Buch gekauft. Also es gab es halt so als kleine Erzählung.
Das Wirtshaus im Spessart?
Nee, das kalte Herz.
Ah, tatsächlich nur das kalte Herz?
Nur das kalte Herz.
Das ist ja spannend, weil eigentlich ist das ja aus einem größeren Märchenerzählband und das kalte Herz sind auch 2 Kapitel, die gar nicht hintereinander sind in diesem Wirtshaus-Erzählband.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es die Originalerzählung von Wilhelm Hauff war, sondern einfach so eine, das glaube ich war so am Mummelsee, das ist ja auch so ein Touristen-Hotspot im Schwarzwald, der ja aus Sagen umwoben ist.
Ist das so? Erzähl mal was darüber.
Ja, also Mummelsee, es gibt ja den Mummelsee und den Glashüttensee und das sind ja so Seen, die wurden durch so Eiszeitkarsten geformt, also sind so direkt am Berg gelegen und sind sehr tief und sehr dunkel, also regen zur Mythenbildung an. Und gerade am Mummelsee gibt es so Mythen, dass in dem See ein König wohnt, der ganz viele Töchter hat und die Töchter verlocken dann am frühen Morgen durch Nebelschwaden, also sagt dann, dass die Nebelschwaden, die morgens auf dem See liegen, das sind die Töchter des Seekönigs und die locken dann den arglosen Wanderer in den See rein und ertränken ihn dort. Und das war damals richtig gruselig, weil das ist einfach so ein, also es ist halt mitten im Wald an so einem Berghang und dann liegt da einfach so ein, wirklich so ein dunkelgrüner See und der ist hunderte Meter tief und natürlich gibt es dann drumherum jede Menge Geschichten und Standbilder und so. Das ist, also wenn man dort ist, ist das schon sehr eindrucksvoll. Und dann glaube ich, als Kind, vielleicht haben es noch meine Eltern gekauft, auf jeden Fall kannte ich halt diese Geschichte, dass er sein Herz quasi gegen ein Herz aus Stein, beziehungsweise ich glaube in manchen Varianten ist es auch ein Herz aus Glas, austauscht und dann so böse wird. Mhm.
Interessant. Also Als Geschichte hat es in meiner Kindheit überhaupt keine Rolle gespielt. Aber irgendwie keine von diesen Haufmärchen. Die habe ich alle erst im Germanistikstudium dann kennengelernt, wo ich ein bisschen so einen kleinen Fokus auf Kinder- und Jugendliteratur hatte und dann auch so ein bisschen die unterschiedlichen Märchen, also irgendwie Hans Christian Andersen, Grimms Märchen und dann eben auch Haufmärchen durchgenommen habe. Und da ist ja eigentlich ganz spannend, dass Wilhelm Hauff eigentlich also so klassische romantische Motive immer in seinen Märchen drin hatte und versucht hat, die in so orientalischen Geschichten zu erzählen. Also da hat er so Märchen aus Tausend und einer Nacht erzählt, wie er sie sich vorgestellt hat in seinem kleinen europäischen Kämmerlein. Und das hier, wo dann das rausstammt, das war erst sein letzter Märchenband, also so das Ende von seinem literarischen Märchenschaffen sozusagen, wo er dann auch mal Lokalkolorit bewiesen hat und eben so Geschichten aus dem Schwarzwald erzählt.
Genau, hier, ich erinnere mich gerade, die Geschichte vom Kalif Storch ist ja auch von Wilhelm Hauff.
Ja, und der kleine Muck halt.
Ah ja, stimmt. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Hauff sich die komplett ausgedacht hat, so wie die Gebrüder Grimm sich das nicht wirklich ausgedacht haben, aber auch nicht irgendwie das von der, also ich habe mal eine sehr lustige Geschichte von den Gebrüdern Grimm, irgendwie so, wie man meinte, ja, die sind auch nicht rumgezogen und haben sich das irgendwie von den Hausfrauen am Herd erzählen lassen, sondern die haben einfach andere Bücher kopiert. Und das ist auch nicht so, wie sie das quasi so verkauft haben. Aber das ist also auch nicht so, dass Wilhelm Hauff sich komplett diese Geschichten ausgedacht hat. Mhm. Oder auf jeden Fall nicht alle. Ja, wollen wir mal so ein bisschen, genau, es gibt ja noch eine sehr aktuelle Adaption.
Hat die einer von euch gesehen?
Nein.
Nein.
Ich finde das abgefahren, ich habe das nicht mal mitbekommen, dass es, also bei vielen Märchen gibt es ja aktuelle Adaptionen, weil irgendwie ARD oder ZDF in der Vorweihnachtszeit neue Märchenfilme zeigen. Aber das kalte Herz, die Neuadaption von 2016, das war ja ein richtiger Kinofilm. Also so richtig groß aufgefahrene Produktion mit Moritz Bleibtreu als Holländer Michel und mit Frederik Lau als Peter. Also durchaus auch bekannte SchauspielerInnen dabei und so. Nee, finde ich krass, dass ich das nicht mal mitbekommen habe. Kriegt aber auch nicht annähernd so gute Kritiken wie der Film, den wir jetzt gesehen haben. Also
es wirkt auch so ein bisschen, als hätten sie einfach den Defa-Film geremaked, weil ich klicke mich gerade so ein bisschen durch den Trailer und also gerade hier Ezekiel, der sieht einfach aus wie in dem alten Film. Also es ist auch nicht, dass sie jetzt irgendwie eine neue Vision hätten, sondern die haben einfach den Film nochmal mit modernen Mitteln neu gemacht. Mhm. Und so, dass die Belichtung und so ist ein bisschen besser, aber ich glaube einfach, da konnten sie nur verlieren, weil die Leute dann halt so nostalgisch dem Defa-Film gegenüberstehen. Mhm.
Ja, gut, wollen wir vielleicht mal ein bisschen in den Film noch reingehen.
Unbedingt.
Ja. Ganz kurz noch, bevor wir zur Regie, wir beide, oder ich weiß nicht, ob wir alle drei geglaubt haben, dass es der Paul Verhoeven, der auch Starship Troopers gemacht hat. Es ist ein anderer Paul Verhoeven, der ein bisschen älter ist.
Es gibt sozusagen zwei Paul Verhoevens. Und wir sind aber da, wenn man so der Trivia glaubt, nicht die einzigen, die das verwechseln. Also alle Leute fragen immer, was, der Film ist von Paul Verhoeven? Wie alt ist der denn bitte? Um dann festzustellen, es ist ein anderer Paul Verhoeven.
Ja, aber dieser Paul Verhoeven, der ist tief verwurzelt in der deutschen Schauspiellandschaft, denn es ist der Schwiegervater von Mario Adorf und Senta Berger. Mhm. Und ja, und hat auch andere Defa-Filme gemacht, aber hat nichts mit Cypher-Filmen zu tun.
Hat er noch andere Defa-Filme gemacht? Weil ich habe ja gehört, er hat für diesen Film das Budget so weit überzogen und er hatte ja, schon ein hohes Budget, dass die Defa gesagt hat, okay, mit dem arbeiten wir jetzt erstmal nicht mehr zusammen. Es kann ja sein, dass sie sich später entschieden haben, doch wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, aber auf jeden Fall hat er sehr viel Geld für diesen Film ausgegeben. Er war eigentlich irgendwann mal für einen anderen Film bei der DEFA angefragt, weil der dann, weil das dann nicht klappte, hat man ihm den Stoff Das kalte Herz gegeben und das hat er so richtig ausgeschlachtet. Und ich finde, das merkt man auch. Also ich habe jetzt im Rahmen des DEFA-Zember einige andere Märchenfilme auch geguckt, die teilweise auch später entstanden sind. Also dieser ist von 1950 und war so ein bisschen der erste große DEFA-Märchenfilm. Und die anderen, die dann später kommen, die sehen teilweise viel stümperhafter aus, weil die zum Beispiel keine Außenaufnahmen haben, sondern nur irgendwelche Pappbäume ins Studio stellen und eine mit Tusche gemalte Sonne dahinter hängen oder so. Und hier hat man halt wirklich so Außenaufnahmen und so ein paar Tricks, wo man sich schon denkt, Mensch, 1950, gar nicht schlecht, dass da so ein Ast angeflogen kommt, sich im Flug in eine Schlange verwandelt und als solche sich dann um den Hals von Peter legt, nur um kurz danach in Stop-Motion-Aufnahmen von einem Vogel wieder weggeholt zu werden. So, also schon so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, ich kann mir vorstellen, wo das Geld hingegangen ist.
Also ja, es fällt schon auf, dass da ein großer Production Value dahinter war, also die Kostüme auch und alles, also das ist schon sehr hochwertig alles und sieht toll aus. Gut, die Effekte sind jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gut gealtert, weil die ein bisschen wenig FPS-Optik haben. Also gerade wenn der Vogel da ankommt, der zittert da mehr oder weniger so dahin.
Ja. Wir saßen auf der Couch und ich gleich so, war das jetzt Stop Motion? Ja, das war Stop Motion, oder? Also es war so sofort da in meinem Kopf. Spannend.
Ja, es war auch diese Schlange, mit der er dann kämpft. Das,
genau.
Also, das war sehr offensichtlich ein Plüschtier, wo ich mir auch gedacht habe, das ist schon ein bisschen dreist, aber ich finde, es hat auch so einen gewissen Charme, wenn dann wirklich alles so super low budget ist. Mhm. Und ich finde,
ich glaube nicht, es ist Low Budget, das ist halt der Stand der Zeit.
Ja, aber es ist halt, sagen wir so, es ist so offensichtlich Tricktechnik, ja. Dass jetzt, also es funktioniert ja, wir haben ja erst am Sonntag Ronja Räubertochter gesehen und da wurde ja auch viel mit Animation und auch so aufgezeichnet, also echt
Film halt mit 35 Jahre älter.
Genau, ja, und aber trotzdem, ist es ähnlicher Mischmasch. Und ich finde, dafür sind manche Effekte wirklich gut. Also gerade wenn Peter mit dem Glasmännchen redet und die da diesen Größenunterschied haben und auch der Größenunterschied vom Holländer Michel, also diese,
was der ja auch jedes Mal unterschiedlich groß
genau,
ist.
Genau, das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also da muss man sie auch schon loben für.
Und hier ist es gewollt, was da muss ich gerade nochmal an die lustige Diskussion aus der Folge. Wiedersehen macht Freude über den Orden, nicht über den Orden des Phönix, das kommt ja erst noch, das ist ja noch weit weg oder schon, also zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt das noch. Als sie über den ersten Harry Potter Film geredet haben, da regt sich Nils ja auch so auf, dass Hagrid immer so in der Größe so absurd schwankt, manchmal sieht er so riesig groß aus und manchmal sieht er so aus, als wäre gerade mal so ein Kopf oder zwei größer als Harry. Aber hier ist es tatsächlich so gewollt, dass das so aussieht.
Ja, weil der Holländer Michel ja auch sagt, er ist halt immer so groß, wie er gerade Lust hat und seine Umgebung passt sich an ihn an. Also seine Wohnung ist ja auch immer so groß, wie er gerade ist, sodass Peter, der ja zweimal in dieser Wohnung ist, einmal in einer Wohnung ist, die ungefähr zu seiner Größe passt und einmal haben sie quasi die gleiche Wohnung in sehr, sehr viel größer nachgebaut, damit Peter viel kleiner wirkt in dieser Wohnung.
Ja.
Ja.
Und wenn wir jetzt so ein bisschen in der Reihenfolge durchgehen, dann müsste ich erstmal so ein bisschen mein Bedenken dazugeben, dass es den ganzen, dass wenn unser Peter doch ein bisschen mehr mit Kopf unterwegs wäre und vielleicht auch ein bisschen mit emotionalem Kopf, das Ganze gar nicht nötig gewesen wäre, weil eigentlich stellt sich über den Film, eigentlich finde ich hier raus, dass die, na, wie heißt sie?
Lisbeth.
Das
Lisbeth.
Dass das Lisbeth ja eigentlich schon so die ganze Zeit so mehr oder weniger auf Peter wartet und so auch beim Tanz dann immer so, ja, warum kommst du denn nicht und warum guckst du nur immer so, sprich mich doch mal an und kannst mich ja auch mal zum Tanz zum Tanz fordern und so. Ihr scheint das mehr oder weniger, glaube ich, egal zu sein, dass er einfach bloß so ein armer Köhler ist. Das scheint, glaube ich, in seinem Kopf ein sehr viel größeres Problem zu sein, als es insgesamt so ist.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch wieder dieses, dass Willem Hauff diese romantischen Tropen nimmt und sie so ein bisschen, was meintest du vorher, so aufbricht?
Nö, dass er sie eher voll und also voll nutzt. Also okay, der das, schreibt voll im romantischen Stil, also mit romantisch ist jetzt nicht der
Liebesromantisch,
sondern Romantik die Epoche gemeint.
Ja, aber ich finde auch, der ist so ein bisschen Sturm und Drang drin. Also das hier, also der Peter, das ist halt ein Heilspund, der will irgendwie was erreichen. Er ist unzufrieden in seinem Leben, so ich will raus in die Welt. Also jetzt im Grunde, hier will er nicht raus in die Welt, aber er will jetzt hier aus seinem Leben ausbrechen. Er will mehr haben. Er will was Besseres sein, er will einfach so sich entwickeln, also so eine klassische Mid-20er-Phase, die dann im Sturm und Drang noch mehr verstärkt wurde. Und da kann man, also ich sehe das voll, dass er quasi zum Glasmännchen geht. Ich glaube, das ist einfach für uns jetzt ein bisschen plump erzählt, weil wir das jetzt modern, also das modern ist das nicht mehr, sondern das halt, wie man damals halt solche Sachen erzählt hat. Aber ich glaube, das sollte einfach darstellen, dass er halt so einer ist, der erstmal nicht genau weiß, was er will und sich dann auch auf so eine verquere Heldenreise begeben muss.
Und ja auch, also wirklich, also das Glasmännchen, ihr sagt ja auch nach seinen Wünschen zu ihm, du hast nicht mit Bedacht gewählt. Und das trifft eigentlich nicht nur auf die Wünsche zu, sondern auch auf alles, was er schon davor getan hat und so. Also Bedacht ist so das Gegenteil von dem, was Peter auszeichnet irgendwie. So, Peter ist halt stürmisch und lässt sich leiten von diesem unfassbaren Wunsch, irgendwie etwas zu sein, was sein Vater nie war und was er deshalb jetzt erreichen will. Und also es ist irgendwie so ein bisschen, weshalb er ja auch seine Wünsche dann so wenig mit Bedacht wählt, weil er sie immer an den anderen im Vergleich festmacht und nicht an sich selbst nur. Also er will so gut tanzen oder besser tanzen als der Hannes und er will mehr Geld in der Tasche haben oder genauso viel Geld in der Tasche haben wie der Ezekiel im Wirtshaus und so. Also er macht ja alles abhängig von seiner Position gegenüber den anderen und er kann nie den Wert in sich selbst so erkennen.
Und ich habe dann noch später, wenn er dann bei den Figuren, bei dem Glassman Lenz erste Mal war, da habe ich dann auch noch mal eine Kritik, wo er nicht so wirklich mit Köpfchen hantiert hat.
Ja, mit Köpfchen hat er oft nicht hantiert. Aber das Spannende an dem Film ist ja auch, dass wir eigentlich, also da geht ja fast 2 Stunden oder 1 3/4 oder so und die erste halbe Stunde passiert eigentlich noch nicht so viel, was die Handlung vorantreibt. Also wir sehen halt super viel Schwarzwald-Wirtshaus-Folklore. Also irgendwie, wie die Leute da tanzen und ihr Fest haben und trinken und feiern und Hochzeiten vermitteln und wie miteinander geflirtet wird und wie auch nicht miteinander geflirtet wird und sowas. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
Ja, ich finde, also was mich am meisten dann am Anfang des Films begeistert hat, ist halt dieses Worldbuilding, wo wir dieses Schwarzwalddorf kennenlernen. Ich war ganz fasziniert von den verschiedenen Trachten, also das ist, was man ja heute vom Schwarzwald kennt, diese Frau mit Bommelhut, aber dass es natürlich eine große Trachtenvielfalt gab und auch diese Volksfeste. Ich war ganz fasziniert auf so, was es da für Attraktionen auf dem Volksfest gab und also auch von dieser Requisite, also dann sitzen sie im Wirtshaus und dann würfeln sie ja und dann sind das so Würfel, die so ganz grob geschnitten sind, also so halt so Bauernwürfel und auch von natürlich von dem Essen, was sie dann essen, irgendwie schönen Schinken und ein Brot und das hatte sowas, es hatte einfach was so einfach diese traditionell Schwarzwälder Welt, die da aufgemacht wird. Und das fand ich richtig spannend, auch dass wir dann gleich am Anfang Köhler sehen, was ja wichtig war für die Region. Also sehr viel holzbasierte Wirtschaft, ob man jetzt das Holz nach Holland verflößt oder zur Kohle verkohlt, dass da so viele verschiedene Leute leben. Also das hat mich am meisten am Anfang des Films begeistert. Und wir haben ja nicht nur Peter, wir haben ja auch dann, also Lisbeth haben wir schon erwähnt, ist so die Angebetete von Peter, aber die sich dann erst mit
dem Tanzkönigin.
Genau, die Tanzkönigin, die sich dann ist ja erst
vom mit dem Tanzboden
mit dem Hannes verlobt.
Naja, nee, verlobt sind die nicht.
Doch.
Die sind halt König und Königin, weil sie beide, also so. Er ist der beste Tänzer und sie ist die beste Tänzerin und deshalb müssen sie immer zusammen tanzen. Und der Hannes wäre wohl auch gerne verlobt und ihr Onkel hätte auch gerne, dass sie den nimmt, aber.
Der Oheim,
Entschuldigung. Aber das Lisbeth macht das nicht mit.
Ja. Der Hennes, der hat jetzt Lisbeth geheiratet.
Mhm. Nee, der Henne. Ich bin ja der Meinung, dass jetzt ohne Witz, dass kein Pardon im Grunde die Geschichte von das kalte Herz ist, weil wir haben den Henne, was ja eine Verreinigung des Wortes Hannes ist. Wir haben den Peter und der Hannes, der ist so cool, der kann so viel. Und der Peter will auch so viel können und dann steigt er auf und dann hat er auch so eine kalte Herzfall wieder und am Schluss kehrt er ja zu seinem Lisbeth, also dann nicht Lisbeth, aber der anderen Figur zurück. Also ich müsste da mal mit Happy Kerkeling ein Wörtchen führen, um das zu bestätigen. Aber das ist ganz am Rande. Und dann haben wir sozusagen den großen Widersacher von, oder so einerseits Vorbild, andererseits Widersacher, den Ezechiel, der reichste Mann im Ort ist, der sein Geld damit verdient, dass er Holz nach Holland verkauft und immer so viel Geld in der Tasche hat und so der Oberboss ist. Und einerseits merkt man schon, Peter will das, was der Ezechiel hat, also viel Geld, viel Ansehen im Dorf. Auf der anderen Seite ist natürlich sein Widersacher, weil er halt irgendwie ein Konkurrent ist und auch sehr unangenehm und sehr unflätig und benimmt sich schlecht. Und genau, das ist so die Figurenkonstellation. Und dann
ganz kurz, ja. Was ja sehr spannend ist, ist dieser Name, finde ich. Ezechiel. Also, dass der Ezechiel heißt, was ja im Judentum einer der großen Schreiber des Tanach ist, also der jüdischen Bibel. Also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum der so heißt, ob das tatsächlich ein üblicher Name zu der Zeit war oder ob das ein sprechender Name irgendwie sein soll.
Also man könnte natürlich auf der einen Seite Antisemitismus vermuten, so der kraftgierige Großkapitalist mit einem jüdischen Namen. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass die in der Region den Leuten biblische Namen gegeben haben. Also Peter ist ja auch ein biblischer Name und Hannes. Mhm. Ja, einerseits Petrus und Johannes und so. Es ist halt beim Ezechiel jetzt am auffälligsten.
Ja.
Und Elisabeth ist ja alles biblische Namen im Grunde. Oder jüdische Namen.
Nein, nee.
Elisabeth?
Ist kein jüdischer Name.
Sondern?
Kommt doch aus dem Neuen Testament alles. Aber Peter und so.
Im Alten Testament auch eine Elisabeth?
Nein.
Okay, dann habe ich mich vertan. Aber auf jeden Fall sind es alles biblische Namen. Und dann gibt es auch so kleinere Nebenfiguren wie die Mutter von Peter, die ihm immer so quasi so zur Ordnung mahnt und sagt, ja, sei doch froh mit dem, was du hast und die Lisbeth findet dich auch so gut.
Sagt sie das?
Ja, schon. Sie ist da am Anfang, sie ist halt nicht so streng. Also sie sagt ja so, ja, du hast doch schon alles, aber dann erzählt sie ihm halt doch, wie er das Glasmännchen finden kann im Wald, weil er ja ein Sonntagskind ist, also ein Kind, was am Sonntag geboren wurde. Und aber sie ist ja auch eigentlich sagt sie, ja, hier, dein Vater war Köhler und du kannst jetzt auch Köhler bleiben und das ist ein ehrlicher Beruf. Also sie ist da schon, sie drängt ihn jetzt auch nicht dazu, sich zu verändern.
Ja, ja. Nur das mit der Lisbeth, das war mir nicht so vor Augen, dass sie das auch schon im Blick hatte, die Mutter.
Ja, ich denke schon. Ja, und dann kommen natürlich die zwei großen mystischen und mythischen.
Ja, ja, aber warte, sind wir mit dem Dorf jetzt schon fertig? Haben wir das schon zu Genüge jetzt abgearbeitet?
Ja, warum nicht?
So, dass wir zu den Waldgeistern kommen
können? Ja, also, wir haben jetzt das die Konstellation aufgesetzt. Der Peter, der so sein will wie die reichen, angesehenen Männer, er will das Lisbeth heiraten. Und dann geht er in den Wald und muss zur größten Tanne gehen. Und dort
Tanne. Warum eigentlich Tanne?
Wieso?
Ich dachte, im Schwarzwald gibt's nur Fichten.
Ja, ich habe das nochmal nachgeschaut. Das ist nämlich so. Der Schwarzwald war früher oder ursprünglich ein Mischwald. Und erst dadurch, dass er so stark abgeholzt wurde und mit Fichten wieder aufgewirtschaftet wurden, weil die besonders schnell wachsen, ist er zu diesem klassischen Nadelwald geworden, den wir heute kennen. Und es war vor allem
Tannen sind aber auch Nadelbäume.
Ja, aber es waren nicht, also heute kennt man ja diese Hügel, die so ganz dicht bewaldet sind mit Nadelbäumen. Früher war das halt gemischt mit noch Blätterwald dazu.
Ihr müsst nämlich dazu wissen, Christopher saß auf der Couch während des Guckens des Films und sagte, ist ja ganz klar, das kann ja gar nicht im Schwarzwald gedreht sein. Das sind ja alles Tannen und gar keine.
Naja, da, also genau, das hätten sie ja so nicht mehr im Schwarzwald drehen können, weil da jetzt hauptsächlich, also stehen auch noch Tannen, aber hauptsächlich Fichten. Deswegen war der Lothar 2000 auch so schlimm, weil die Fichten haben.
Wer war Lothar 2000?
Okay, das kennt man hier nicht. Das war ein sehr schlimmer Sturm, der Weihnachten 2000 große Teile des Schwarzwaldes kahl gefegt hat.
Das klingt ein bisschen wie ein neuer Besen bei Harry Potter, der Lothar 2000.
Und
ja, das ist dann aber eher so ein Low-Budget-Besen.
Das macht euch nicht lustig, das war sehr schlimm für die Region.
Ja, Entschuldigung.
Und der konnte vor allem so deshalb so gut wütend, weil die Fichten haben nicht so ein tiefes Wurzelwerk, die machen eher so Tellerwurzeln, also sehr ein flach, breit ausgefächertes Wurzelwerk, deswegen konnten die gut von dem Sturm umgerissen werden. Mhm. Und also diese Fichtenmonokulturen, die wurden einerseits natürlich durch die Abholzung der einheimischen Holzfäller vorangetrieben, aber ich glaube auch dadurch, dass Napoleon da quasi viel abholzen ließ, als Deutschland halt von Franzosen besetzt war, oder nicht besetzt, aber ja unter der Regierung von Napoleon, weil die halt auch Holz brauchten und dann das schnell mit Fichten wieder aufwirtschaften konnten, weil man dann nicht so lange warten musste wie bei einer Tanne. Mhm. Und gerade diese hochgewachsenen, sehr hohen Tannen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die einen großen Stellenwert auch unter den Holzfällern hatte, weil gerade diese Tannen konnte man sehr gut verkaufen nach Holland, weil die längsten und größten Tannen wurden für die Schiffsmasten genommen und dafür konnte man natürlich sehr viel Geld verlangen, wenn man so eine sehr lange, gerade gewachsene Tanne hatte, die halt einen schönen Schiffsmasten abgegeben hat. Und wenn man im Schwarzwald wandern geht, dann findet man hin und wieder auch große, sehr große Fichten oder Tannen, wo dann teilweise auch ein Schild dran steht, so diese Tanne ist irgendwie über 100 Jahre alt, 100, 200 Jahre alt, weil die Leute die ja dann natürlich auch stehen gelassen haben, wo sie gesehen haben, okay, diese Tanne, diese Fichte, die wächst besonders gerade, die lassen wir jetzt noch ein paar Jahrzehnte wachsen und dann können wir für wesentlich mehr Geld verkaufen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so große Tannen oder Fichten auch irgendwie einen dann auch mythischen Stellenwert hatten, weil man die natürlich besonders beachtet hat und geschützt hat und war natürlich dann auch hilfreich, wenn man da irgendwie eine Mystizistik um so eine Tanne aufgebaut hat, damit die halt nicht heimlich gefällt wurde. Das jetzt so ein bisschen zu der realweltlichen Erklärung. Auch auch die Figur des Holländer Michel habe ich nochmal nachgeschlagen. Ich hatte erst gedacht, das ist halt tatsächlich ein Holländer soll das darstellen, dass die Holländer als Flößer irgendwie sich quasi im Schwarzwald aufgetreten sind. Aber ich habe auch dann gelesen, dass große Baumstämme auch Holländer genannt wurden. Also wenn man so einen großen Baumstamm hatte, dann hat man den Holländer genannt, weil der halt nach Holland verschifft wurde. Und kann mir gut vorstellen, dass das so eine Art Berufsbezeichnung war. Also es gab dann den Fleischer Ede und den Bäcker Boris und dann gab es auch den Holländer Michel. Und also dass es ein Flößer darstellen soll, das sieht man auch daran, dass er diese Waffe, die er hat, diesen großen Haken, das ist auch so eine Art Flößerhaken, womit die dann quasi sich abgestoßen haben im Fluss, das gelenkt haben und auch dann die Holzstämme so quasi ranziehen konnten. Und deswegen ist das halt, ist halt der Holländer Michel, das ist wahrscheinlich ein Flößer darstellen.
Ich habe ja ein Hot Take zu Holländer Michel.
Erzähl. Der Holländer Michel Hot Take.
Und zwar, ja, dass das halt seine Geschäftssache so ist. Also er ist zwar so ein Waldgeist, aber eigentlich ist sein Geschäft so als Holländer, die ganzen Leute da, den so einen Stern halt, den so ein Steinherz einzusetzen und den gleichzeitig zu vertickern, hier, da nimm mal die Holzstämme von hier und schiff die da mal den Fluss runter nach Holland und dann verkauf die mal da. Das ist dann quasi so ein den Schwarzwald holzmäßig ausbluten, um das ganze Holz nach Holland runterzubringen. Endgame, was der fährt.
Finde ich gar nicht schlecht. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, der hat einfach einen irrsinnigen Spaß an dieser blöden Wand mit Herzen, die da in seiner Wohnung rumhängt.
Also ja, das kommt noch dazu.
Der ist halt, darin ist er schon wieder fast niedlich, obwohl der so böse ist irgendwie, aber darin ist er schon wieder fast niedlich, wie er sich daran erfreut, dass er da diese blöden, schlagenden Herzen, die er den ganzen Flößern abgenommen hat, dass er die da alle rumhängen hat. Und das ist ja für ihn wie, keine Ahnung, wie wenn heute man irgendwie sich was Cooles mit LED-Beleuchtung in der Wohnung baut und seinen Gästen vorführt, so führt der irgendwie seinen Gästen seine schlagenden Herzen vor, die da alle rumhängen. Also,
und ich habe das nicht das Gefühl, dass er so viele Gäste bekommt.
Das kommt auch noch hinzu. Ja.
Ja, und bei den beiden Waldgeistern finde ich es interessant, dass sie das ist so anlegen, so als doppeltes Spiel mit der Erwartung.
Mhm.
Also zuallererst würde man ja mal denken, so wie es auch auf dem Dorffest so gezeigt wird, ja, der Holländer Michel, das ist der ganz große Böse, vor dem musst du dich im Acht nehmen. Und dann gibt's halt noch das kleine liebe Glasmännlein, zu dem kannst du hingehen, das regelt deine Probleme und alles ist gut. Und dann dreht sich ja im Film erstmal die Dynamik um. Da würde man ja erstmal denken, dass das Glasmännlein so ein gemeiner, fieser Kobold ist, der ja quasi nur so tut und am Ende einen Deals antritt, die halt eine Downside haben, also die immer irgendwie mit einem Nachteil kommen. Und auf der anderen Seite gibt's halt den Holländer Michel, der dazwischen drin eher so ein bisschen so wie so ein, na, wie nennt man denn diese Hagrid-Figuren, so ein
Krise?
Nee, ich glaube, nee. Er meint so einen Guardian, der irgendwie.
Nee, nicht Guardian, sondern so ein
Wildhüter.
Ja, da gibt's so einen ganz speziellen Begriff dafür, so ein etwas ruppigen, bärbeißigen, aber dann doch Herz aus Gold Figur.
Ja, ich glaube, das beschreibt's ganz gut.
Ist ja egal, wir müssen ja den Begriff nun nicht kennen.
Ja. Und dann am Ende wird sich aber dann nochmal rumgedreht und dann wird gezeigt, dass der Holländer Michel halt doch der Böse am Ende ist. Mhm. Und dass das Glasmännlein zwar gut ist, aber dass es halt auch so ein bisschen wahrscheinlich Leute unterstützen will, die auch ein bisschen mit Köpfchen agieren.
Ja, oder dass es zumindest, also ich habe mich ganz viel gefragt, warum das Glasmännchen am Ende so nett zum Peter ist. Und warum er eben quasi verzeiht und dabei hilft, irgendwie sein Herz wieder zu holen. Und weil Peter ja so doof ist eigentlich die ganze Zeit. Aber ich glaube, der sieht irgendwas in ihm und ist deshalb auch so ein bisschen enttäuscht von diesen Wünschen, die Peter am Anfang äußert. Also zwei von seinen drei Wünschen darf er ja gleich am Anfang äußern. Eben immer genauso viel Geld wie Ezekiel im Wirtshaus in der Tasche zu haben, was halt irgendwie doof wird, wenn Ezekiel kein Geld in der Tasche hat. Dann verschwindet halt auch sein ganzes Geld. Und immer besser zu tanzen als der Hannes, was halt, wenn der Hannes irgendwann nicht mehr tanzt, auch schwierig wird. Was aber zu einem, kleine Side-Note, zu einem großartigen Dance-Battle oder wie ich es aufgrund des Schwarzwaldes nenne, Dance-Battle führt zwischen Hannes und Peter. Aber auf jeden Fall sind ja seine Wünsche so ein bisschen schwierig und das Holzmännchen wirkt, Glasmännchen wirkt so richtig enttäuscht, finde ich, in dem Moment, wo die Wünsche kommen, weil er sich anderes erhofft hatte von Peter.
Ja, und ich glaube, sein am Ende Peter helfen ist eher damit zu erklären, dass er quasi, dass das wirklich zwei Antagonisten sind, diese Waldgeister.
Mhm.
Also zumindest von Klaus Menschenseite, weil der einfach auch mitkriegt, was da passiert und was der Holländer Michel halt dann macht mit dem, mit den Flößern, immer mehr Leuten das Herz zu nehmen, immer mehr Flößer, die dann den Wald abholzen, das kriegt ja das weil das kriegt ja das Glasmännlein wahrscheinlich mit und da ist es wahrscheinlich sicherlich nicht ohne Grund sauer drüber und will das möglichst stoppen. Weil im Zweifel kann es sein, dass irgendwann mal jemand daherkommt und seine Tanne umholzt.
Ja, hast du recht. Ich glaube auch, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir ein bisschen mehr über Peters Wandlung noch reden.
Ja, aber bevor, ja genau, zu Peter, da habe ich halt auch noch.
Erzähl. Jetzt
ist meine Kritik halt wahrscheinlich gut angebracht. Also sich zu wünschen, dass er so viel Geld hat wie der in der Tasche, ist ja schon ganz gut, aber dann schon so enttäuscht zu reagieren, wenn er am Anfang das Geld verliert und eigentlich müsste er sich da hinsetzen und die ganze Zeit immer noch Geld verlieren. Verlieren, 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 dass die Taschen vom Ezekiel immer voller wären.
Mhm.
Das ist doch eigentlich. Und er macht genau den Fehler, das andersrum zu machen. Und da denke ich mir schon, so die hellste Leuchte im, die hellste Kerze im Leuchter bist du aber nicht gerade.
Zumindest ist er irgendwie nicht so vielleicht nennen wir es geschäftstüchtig in einem kapitalistischen Sinne. Also, dass er nicht schnallt, mit welchen Mechanismen der Umgebung er zu seinem Vorteil arbeiten könnte, so. Das kriegt er halt irgendwie nicht raus.
Genau, und dann, dass er sich die Glashütte wünscht, hat wirklich ohne den Wunsch zu haben, dass er damit umgehen kann. Das kommt ja auch noch dazu.
Mhm.
Aber eigentlich, das ist trotzdem so ein bisschen die Frage, das wirkt mir am meisten in der Story so ein bisschen hingebogen, weil er ist ja nicht der Einzige von der Glashütte und die Glashütte, das sind ja trotzdem noch dieselben Mitarbeiter, die da das Glas machen und warum verkauft sich das auf einmal nicht mehr? Das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen komisch.
Ich glaube halt, das ist auch so ein bisschen mit meiner Interpretation von dem Ende dann verbunden. Also Peter entwickelt sich ja dann ziemlich rasant zu einem Steinklotz, kann man so sagen. Also das, was sein Herz ist. Er kriegt ja dann dieses Herz aus Stein eingesetzt und er wird auch immer mehr äußerlich wie vom Handeln her so steinhart. Und das finde ich übrigens, spielt der Schauspieler hervorragend. Also diese Veränderungen, die der so nach und nach mitkriegt, also das liebe ich. Und dann ist ja der Moment, einer der negativen Höhepunkte des Ganzen, wo Peter Lisbeth erschlägt. Und das Glasmännchen ist dabei und Peter schnallt irgendwas in dem Moment. Und ich habe mich ganz lange gefragt, so, aber warum kann er denn jetzt an der Stelle verstehen, dass das ein Problem ist, dass er sie erschlagen hat, wenn er doch aber immer noch dieses falsche Herz in sich trägt und ja eigentlich die ganze Entwicklung nicht rückgängig gemacht wird, nur durch diesen einen Erkenntnismoment irgendwie. Und dann habe ich mir so gedacht, vielleicht ist das genau das, was das Glasmännchen in ihm gesehen hat im Vergleich zu den anderen, denen der Holländer Michel ja auch allen das Herz abgenommen hat. Also wir erfahren ja im Laufe des Films, dass der Holländer Michel auch das Herz vom Hannes, auch das Herz vom Ezekiel und vom Amtmann und all diesen erfolgreichen Männern aus dem Dorf hat. Dass genau das am Ende das ist, was den Peter von den anderen unterscheidet, die nicht in dem Moment entschieden hätten, okay, ich will jetzt was anders machen, auch wenn meine Gefühlswelt vielleicht noch nicht dazu passt. Aber dieses, das erkennen, also das jetzt plötzlich erkennen zu können, was die anderen nicht erkennen, obwohl er vorher immer der ist, der Sachen nicht erkennt, die die anderen erkennen, dass er da irgendwie eine andere Art zu denken und fühlen hat, der Peter.
Ja, ich fand's halt schon davor komisch, dass er mit dem Herz aus Stein und dann, wo er dann in dieser Bar in Holland, ja quasi, was ja auch so als absolute Dekadenz da dargestellt wird und dann kriegt er so erzählt, ja, das Lisbeth, das heiratet jetzt Henne und dann reist er ja da quasi sofort ab und und muss das verhindern und das Lisbeth selber heiraten, was ich so überhaupt nicht verstehe. Das passt irgendwie gar nicht so rein in diese Herz aus Stein-Mechanik, finde ich. Außer natürlich, das ist so ein, dass das Herz aus Stein so ein bisschen ein paar Sachen übrig lässt, aber dann halt so ein bisschen auf der kalten Variante, weil ich glaube nicht, dass er sie an der Stelle dann wirklich aus Liebe heiratet, sondern bloß wegen dem Prestige und dem Namen.
Und weil er es kann.
Ja.
Also das ist dann eher so mein Gefühl, so dass es halt irgendwann passiert, weil er es kann, weil er halt der ist, der die Lisbeth da dem Hannes ausgespannt hat. So ungefähr. Mhm. Ja, aber ich glaube schon, dass das Glasmännchen irgendwas in ihm sieht. Aber Christopher, du willst was sagen.
Ja, ich habe noch mal ganz kurz in die Wikipedia reingeschaut und da wird so ein ganz interessanter psychoanalytischer Ansatz aufgemacht, nämlich dass das Glasmännchen so das Über-Ich darstellt, also im ganz simplen freudschen Sinne, und der Holländer Michel das Es, weil der Holländer Michel, dem kann man zwar böse Absicht unterstellen, aber es ist ja nie so, dass er so wirklich dem Peter schaden will aus seiner Warte, sondern für ihn ist es ja auch, dass er was Gutes tut. Und also wenn ich jetzt eine Neuinterpretation vom kalten Herz machen würde, dann würde ich das aus Sicht des Holländer Michels erzählen und den Holländer Michel zu so einer Figur machen, dem auch irgendwann mal das Herz gebrochen wurde und der sich dann losgesagt hat von jeder Emotion und das Herz abgegeben hat und quasi allen anderen Männern, und im Film sind es ja nur Männer, könnte man auch einen sehr schönen Maskulinitätsaspekt reinbringen, dass das Herz rausnehmen will, weil er gesagt hat, nur mit einem kalten Herz kann man erfolgreich sein. Ja, also das ist dann quasi auch dieser Sturm und Drang Einfluss, also ist ja quasi, wird als etwas Negatives geframed, also dass die Ratio in den Vordergrund rückt beim Holländer Michel, aber im Endeffekt der Film aussagt, dass die Emotion wieder mehr, also was das Herz repräsentiert, wieder mehr in den Vordergrund treten soll und dieses Gleichgewicht von Ratio und Emotion wichtig ist.
Ja, aber, also ich habe, finde ich, schon bei diesem Film ein ziemlich großes Aber darin, dass der Holländer Michel alles andere als Ratio ist. Also der ist halt so ein bisschen einfältig, lässt sich super leicht überlisten, hat irgendwie super viel Spaß daran, einfach den Peter da durch den Wald zu jagen und ihm die Schlange auf den Hals zu hetzen und so. Also der ist halt auch so, der hat auch so einen gewissen Hang zum brutal sein, weil er es kann und so, also so dieses.
Aber glaubst du nicht, dass es einfach dieses klassische Kräftemessen in so einem klassischen Männlichkeitsbild ist? Also, dass er
misst seine Kräfte mit dem Glasmännchen, oder?
Nein, einfach, dass er so eine Machtdemonstration ausführt. Dass er Peter nicht unbedingt.
Ja, natürlich,
töten
aber
will.
Nicht aus rationalen Gründen, sondern.
Nein, ich meine.
Weil du von der Ratio gesprochen
hast.
Ja,
aber nicht im Sinne von unserem modernen Verständnis, sondern Ratio, also Emotion, Mitgefühl, Empathie im Gegensatz zu Skrupellosigkeit, Kaltherzigkeit, sind wir da wieder. Und also diese klassischen, wenn man es mal so einem klassischen Männlichkeit und Weiblichkeit Framing aufmachen will. Ich würde da gern so einen Aspekt von so dieser klassischen Maskulinität hineinbringen. Also dass dieser Holländer Michel diese klassischen maskulinen Aspekte im Sinne von.
Können wir vermeintlich maskuline
ja,
Aspekte
genau,
sagen?
Vermeintlich, genau, ist besser. Vermeintlich maskuline Aspekte reinbringt im Sinne von Machtdemonstration, also Macht und Erfolg und Brutalität und Skrupellosigkeit, und dass er diese Werte vertritt und auch dem Peter weitergeben will, und dass er aber nicht im klassischen Märchensinne wie die böse Hexe oder wie der böse Zauberer irgendwie aus Boshaftigkeit Peter diesen Rat gibt und Peter das Herz austauscht, sondern weil er genau wie das Glasmännchen glaubt, dass er damit eine gute Tat vollbringt.
Ich bin nicht so überzeugt. Erik, was sagst du?
Also
ich sehe schon, ich falle hier auf keinen fruchtbaren Boden.
Für mich ist der halt.
Ich würde auch schon den bis zu dem Punkt zu sagen, dass das ja an sich keine irgendwie, ja, ich will jetzt die Welt irgendwie unterjochen, böse Agenda hat, kann es schon mitgehen. Also, dass er das mehr oder weniger
aber das
vielleicht sogar aus so einer komischen Überzeugung macht.
Ja.
Und vielleicht hat wirklich mit diesem Geschäftsgebaren Hintergrund, den ich da halt wirklich noch sehe.
Ja, aber siehst du da nicht, dass er eine aus seiner Sicht positive Agenda verfolgt und dem Peter wirklich ehrlich helfen will?
Also ich nicht.
Nee. Der will nur sich selber helfen.
Ja, aber was hat, welche?
Es amüsiert ihn. Es amüsiert ihn zu sehen, was das mit den Leuten macht, wenn er denen das Herz wegnimmt.
Nein, ich glaub schon, dass wenn der Holländer Michel gefragt werden würde, wo Peter dann am Schluss ist, von, also auch da, nachdem er Lisbeth auch nachdem er Lisbeth erschlagen hat, glaube, wäre der Holländer Michel der Meinung, dass der Peter an einem ganz guten Ort ist, nämlich er hat ja schönes Haus und viel Geld und ist angesehen und ja gut, jetzt hat er seine Frau erschlagen, aber die hat ihn ja nie eh nur zurückgehalten. Also ich glaube, aus der Weltsicht des Holländer Michel ist Peter am Schluss des Filmes, bevor quasi das Glasmännchen das rückgängig macht, eigentlich an einem ziemlich guten Ort. Das erkennt nur niemand außer ihm. Und ich glaube, dass es die Weltsicht, der hat, ist halt diese, der Stärkere gewinnt, also so eine, auch so, vielleicht so eine klassisch raubtierkapitalistische Weltsicht. Also so, ja, Überleben des Stärkeren und man muss nur hart arbeiten und kein Gewissen haben und dann funktioniert die Welt, weil alle anderen ja auch so denken. Und er sorgt dafür, dass alle so denken, weil er allen das Herz wegnehmen will.
Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht mehr so weiter. Aber mit dem Kapitalismusansatz, den du gebracht hast, das sehe ich schon als ein großes Motiv auch in dem Film. Und ist ja auch klar bei der Produktionsgeschichte und von wo und wann und von wem das produziert wurde, dass da schon so ein Kapitalismuskritik immer wieder mit drin ist. Also gerade wenn Peter, wenn es dann auf die Klimax zugeht, wo Peters kaltes Herz immer stärker in den Vordergrund tritt und man sieht halt, wie er immer reicher wird und er aber immer weniger bereit ist, etwas davon abzugeben. Und man sieht halt auch an dem Ezekiel davor, dass eigentlich habe ich die ganze Zeit von dem Ezekiel Abneigung. Er ist zwar reich, aber der ist ja auch nicht wirklich so ein Typ, den man als Kumpel haben will.
Den will ja niemand auch von den anderen Leuten. Also alle, die sich bei ihm anbiedern, biedern sich ja nicht bei ihm an, weil er so besonders nett ist, sondern weil er halt der Reiche mit der Macht ist, so ungefähr.
Ja, und da sehe ich halt schon, genau, zu sagen, das sehe ich schon als Moral im Film angelegt, den Spruch, das Geld, das hat den Charakter verdirbt. Und eine generelle Kapitalismuskritik und jetzt auf unsere heutige Zeit gemünzt, könnte man da auch so ein bisschen eine ganz frühe Warnung vor so neoliberalistischen Heuschrecken sehen.
Herr Kambi bleibt. Das Glasmännchen, das ist halt.
Ja, also gehe ich mit allem mit.
Aber
wobei ich finde, dass es nicht Geld als Ganzes verteufelt, dieser Film, sondern mehr dieses mehr Geld zu haben, als man braucht. Also ich finde, der Film macht schon auch deutlich, dass es Peter und seiner Mutter jetzt nicht besonders gut geht am Anfang.
Ja,
also es geht ihnen Geld zwar nicht super, super schlecht, aber es geht ihnen auch nicht gut. Und die Mutter lebt ja auch später dann da noch alleine in dieser Hütte und bleibt den ganzen Tag im Bett, weil es zu kalt ist und sie die Wohnung nicht heizen kann und sowas. Also ich finde, der Film macht schon klar, man braucht ein bisschen was, um zu überleben, aber in dem Moment, wo du dieses hochmütige Hass, dieses ich habe das Recht, noch viel mehr zu besitzen als du, als die anderen, was ja auch Kapitalismuskritik ist. In dem Moment, wo das kommt, setzt der Film mit seiner Kritik an. So, das ist das, was wir auch als Metapher dieses kalten Herzens vorgeführt bekommen. Mhm.
Ja, ich in dem Sinne würde ich auch noch mal gern auf die Veränderung eingehen, die Peter durchläuft, wenn er dann reich und mächtig ist.
Mhm.
Und was mir halt in dem Teil auch aufgefallen ist, also er verändert ja auch sein Aussehen sehr, sehr stark. Also am Anfang ist er halt fast schon so eine Idealfigur, also er ist ein blond gelockter Jüngling an einem Sonntag geboren und er ist jetzt auch fröhlich und er hat viel Energie und natürlich ist er halt noch sehr getrieben davon, dass er irgendwas erreichen will, aber es ist auch kein schlechter Mensch und auch kein unsympathischer Mensch und erst dadurch, dass er dann das kalte Herz bekommt, verändert sich sein Aussehen ganz stark, dass das Ganze von diesem Schauspieler auch gespielt, er lässt dann immer weiter die Mundwinkel so hängen, also er schaut immer so sehr hochnäsig, also trägt die Nase tatsächlich immer sehr hoch und lässt die Mundwinkel so ganz weit runterhängen und hat dann auch andere Augenbrauen, die dann so sehr kantig gezupft sind.
Und er kriegt diesen vampirartigen Kragen hinten.
Genau, genau, du meintest ja auch während dem Schauen, Becky, dass er fast schon aussieht wie so ein Vampir, also dass er auch gut in so einem Vampirfilm mitspielen könnte. Und ich hatte dann auch überlegt, ob das vielleicht so eine Truppe ist, dass ja viele Bösewichte auch sehr queer dargestellt werden, also dass Männer, die sich sehr feminin verhalten oder diese vermeintlich femininen Attribute haben, oft Bösewichte in Filmen sind, also das kennt man ja aus Scar, aus König der Löwen oder auch aus Der große Mäusedetektiv, dass die Bösewichte immer sehr sehr fein gekleidet sind, sehr, sehr bedacht auf ihr Äußerliches sind und dass die Helden, die klassischen Helden, sehr ruppig gekleidet sind, so sehr, sehr, also so rough und tough und ja, schmutzig arbeiten mit ihren Händen, eine ehrliche Arbeit und diesen Wandel, den sieht man doch bei Peter sehr deutlich und da meintest du, Becky, dass du das nicht so siehst, aber dass du durchaus diese Veränderung doch beachtenswert findest.
Na, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass er femininer dargestellt wird. Das war ja ein bisschen deine ursprüngliche Herangehensweise.
Ja, also ich
finde halt,
er wird
kantiger, also zum Beispiel und künstlicher. Also es ist so, dieses am Anfang hat er diese natürlichen runden Augenbrauen und dann kriegt er die so gezupft, dass die quasi wie zwei Dreiecke über seinen Augen hängen. Also so, er wird immer kantiger und dieses Kalte strahlt er immer mehr aus, dadurch, dass ihm also die Wärme in den Rundungen genommen wird irgendwie.
Der geht optisch dann auch schon so ein bisschen leicht in so eine Richtung, ich würde mal sagen, so dieses wie sich die gehobenen reichen Leute im, ich weiß nicht, vielleicht so, ja, um Ludwig des 14. Zeit gekleidet haben. Also es hat eigentlich fast nur noch diese Puderperücke gefehlt, also
sehr schön.
Oder auch so ein bisschen, also halt diese Zeit, wo diese ganzen großen Komponisten halt auch waren, wie Mozart und so. Das, ich glaube schon, ja, das ist so ein bisschen in dem Look auch angelehnt.
Also sehr barock gekleidet.
Ja,
ich finde auch, also wiederum Worldbuilding top, als er dann in Amsterdam ist, in diesem großen Wirtshaus sitzt, wo dann dieses wirklich schöne Modell eines Schiffes an der Decke hängt, kann man heute auch noch so sehen im Bremer Ratssaal, im Rathaus, so ist ein sehr historischer Saal, der über mehrere hundert Jahre alt ist und da hängen auch noch so große Modelle von Schiffen, also es war anscheinend in so großen Hafenstädten so, dass man sich damit quasi geschmückt hat. Ich vermute mal, dass sowas nicht einfach nur in so einem Wirtshaus hing, sondern wahrscheinlich eher auch in Ratssälen und großen Hallen. Und das ist dort auch sehr schön gemacht. Ich habe dann auch zu Becky gesagt, das hat so ein bisschen was von Peter Bruegel, also diesem holländischen Kunstmaler, der diese großen Massengemälde gemalt hat, wo dann um so Feste oft ging oder auch so Dorfszenen mit Schlittschuhlaufen. Kann man einfach mal googeln, Peter Bruegel, findet man sofort welche Bilder. Ich finde, davon haben ganz viele Szenen in dem Film was.
Jetzt haben wir über eine Sache noch nicht geredet. Wir haben schon über Heiraten geredet, aber noch nicht so richtig über die Liebe, die ja sonst in Märchen doch häufig eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also weil wir irgendwelche Prinzessinnen haben, die den Prinzen ihrer Träume finden müssen, der sie von irgendwo rettet, oder sei es, weil wir Geschwisterliebe haben. Ist Liebe a thing in diesem Film? Oder ist das eigentlich vollkommen irrelevant, dass es da noch das Lisbeth gibt?
Das Lisbeth. Naja, das Lisbeth ist ja, verkommt ja fast zu einem MacGuffin in dem Film. Also sie ist ja nicht wirklich eine handelnde Person, sondern mehr so eine, sie wird behandelt. Aber am Schluss ist sie ja eigentlich auch nur so, dass, also Lisbeth muss erschlagen werden, damit Peter seine Fehlwege erkennt. Und es wird ja gar nicht darauf eingegangen, dass Lisbeth jetzt erschlagen wurde. Und dann so, ach ja, und jetzt ist sie wieder lebendig und jetzt kannst du sie heiraten. Also das geht auch gar nicht darum, dass irgendwie, okay, die lebt jetzt wieder, gut für sie, sondern sie ist wieder am Leben, damit Peter sie heiraten kann. Und ich glaube, Liebe ist dort, also es ist nicht diese, also wenn wir jetzt uns quasi, wir haben hier die deutsche Romantik als Stilmittel, aber wir haben nicht so die klassische, wie wir sie im Alltagssprachgebrauch haben, Romantik, wie bei Tristan und Isolde oder bei Romeo und Julia, sind auch nicht irgendwie dass da irgendwie große Liebesszenen drin vorkommen. Die gesamte Hochzeit, also was so eine super romantische Szene eigentlich sein könnte, wird komplett ausgelassen.
Das ist überhaupt das Geilste. Dass wir nur sehen, wie sie mit dem Schlitten hinfahren zur Hochzeit. Schnitt. Und dann sehen wir, wie sie umgestiegen sind. Jetzt sitzt er auf dem Bock bei ihr vorne und sie fahren wieder weg von der Kirche. Und die ganze Hochzeit davor, dazwischen ist einfach ausgelassen. Großartiges dramaturgisches Mittel. Habe ich mich richtig drüber gefreut.
Also ich würde schon sagen, dass da liebevolle Figuren drin sind in der Geschichte. Also die Lisbeth halt als die Figur, die immer schon so ein bisschen gerade am Anfang ja zeigt, dass sie auch ja Gefühle hat in Richtung Peter, aber dass es halt eher der Peters Stock im Arsch ist, der das so ein bisschen verhindert. Ja. Und dann am Ende Peters ungutes Verhalten, da könnte man jetzt noch ein komplettes Fass aufmachen von wegen hier anti-emanzipatorisch und was es da noch alles gibt. Also das ist ja auch noch so ein Fass. Ja, wie gesagt, das könnte man noch aufmachen, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt noch. Und dann gibt's ja noch die Mutter. Also ich glaube, das ist halt dann noch so eine Mutter-Sohn-Liebe, die ganz stark über den Film zu sehen ist und auch noch quasi als Peter schon Hopf und Malz verloren ist, man immer noch merkt, wie die Mutterliebe immer noch stärker ist und sie dann fragt, ja, wann kommt denn der Peter mal wieder und wann kommt denn mein lieber Peter und ich bin hier so ganz allein und ja.
Und tatsächlich auch zwischen den beiden Frauen. Also da gibt's ja auch so eine sehr solidarische Szene irgendwie, wo Peter die Mutter allein lässt und Lisbeth kommt dann zu ihr, um ihr was zu bringen und gleichzeitig quasi um einmal ihr Herz auszuschütten, wie schlimm es mit dem Peter gerade zu Hause ist und so, und dass die beiden sich dann gegenseitig in der Situation so stärken. Das ist eigentlich auch sehr schön so vom Zwischenmenschlichen.
Ja.
Ja, also An liebevollen Szenen mangelt es nicht, aber die Liebe ist kein zentrales Thema, wie es sonst in Märchen der Fall ist. Aber auch nicht in allen Märchen.
Ja, also ja.
Bei Hänsel und Gretel kommt ja auch nicht groß romantische Liebe vor, eher so diese geschwisterliche Teamwork-Liebe.
Ja, ja.
Ja.
Die geschwisterliche Teamwork-Liebe. Sehr schön. Das werde ich mal meinem Bruder schreiben.
Aber natürlich finde ich es trotzdem noch alles kritisierenswert, dass dass Delys Bett eigentlich wirklich nur so ein passives Mittel zum Zweckfigur ist. Also, weil das ist wirklich sowas, was ich in Richtung Tropes Against Women schieben würde. Und auch dann diese ganze Abteilung mit, wo er dann erstmal das mit dem Holz machen, also mit dem Holz nach Holland schiffen bringt, und dann ist diese Lisbeth quasi sofort bereitwillig wieder da, wenn er sich dann doch entscheidet, sie jetzt dann doch mal zu heiraten, und sie ist eigentlich ja bloß dafür da, dass Peter sie irgendwann heiraten kann, und das ist alles nicht so toll.
Überhaupt nicht. Naja.
Kein guter Umgang mit der Figur.
Tja. Nun wollen wir nicht vielleicht auf so einem ganz, quasi auf dem größten Kritikpunkt an dem Film enden. Deshalb, normalerweise fragen wir an der Stelle den Gast irgendwie, warum das für ihn ein Filmklassiker ist, der Film, den wir besprochen haben. Ich habe mir gedacht, vielleicht sprechen wir jetzt am Ende dieser Weihnachtsausgabe, wo wir hier unsere Kekse vor uns liegen haben und nochmal, schade, sie knacken nicht, ich wollte schön in euer Mikro knacken, schön Kekse schmausen. War das jetzt eigentlich ein Weihnachtsfilm, den wir hier geguckt haben? Was findet ihr?
Naja, alles ist ein Weihnachtsfilm, aber es kommt auf den Standpunkt darauf an. Dort ist auch mal Winter. Oder wie es der Film gelöst hat, sehr weißer Sand. Das könnte auch auf Bali gedreht werden.
Ja, also ich finde schon, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Also ein Weihnachtsfilm muss nicht wirklich Weihnachten vorkommen. Also als aktuellstes Beispiel würde ich mal zum Beispiel aus dem letzten Jahr Coco nehmen, der für mich auch quasi gut, also das ist ein mexikanisches Fest, was nicht Weihnachten ist, was da abgebildet wird, aber von den Grundthemen würde ich mal sagen, ist es, ja gut, vielleicht sag mal eher Holiday-Film als Weihnachtsfilm. Ja, das ist hier schon auch mit so viele Themen drin, die auch zum Beispiel im Grinch drin sind, der ja so ein totaler Weihnachtsfilm ist, mit von wegen, wo der Grinch so ein ganz kleines Herz hat, dass er so ganz verbittert ist, und am Ende wächst sein Herz auf die zehnfache Größe, und hier ist es halt das kalte Herz, was dann am Ende wieder erwärmt wird.
Ja, ich finde auch, es ist halt so ein Jahresendfilm, also so in diesem Sinne, dass sich ja viele so in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie Gedanken, so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und sich Gedanken machen, wie sie ihr Leben ausrichten wollen, ob alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, oder ob sie gerne was anders machen würden. Und mal ganz unabhängig davon, wie ich dazu stehe, das zu tun, so ein bisschen eignet sich der Film an der Stelle, um solche Fragen anzuregen, auch bei sich selbst. Also eben durch dieses ganze Kapitalismuskritik, durch dieses ganze Peter, der irgendwie sein ganzes Leben dieser Arbeit und dem Geld widmen will und dabei irgendwie das Wichtigste vergisst. So, also da an der Stelle finde ich, ist es auf jeden Fall irgendwie ein Jahresendfilm. Auch wenn er jetzt nicht vielleicht der Film ist, den ich am 24.12. mit meiner Familie zu einem Stück Kuchen irgendwie gucken würde, sondern dann eher abends kurz vorm Schlafengehen noch alleine vor dem Kamin oder so.
Ja, ich würde mal gern was generell zu Heimatfilmen sagen. Was war's? Der Nerdcast. Ich kann jetzt leider keine genaue Episode oder Episoden nennen, aber ich habe mal vor Jahren über ein paar Folgen hinweg den Nerdcast gehört, wo einer der Hosts, also es ist eine ganz dunkle Erinnerung, aber die passt einfach zu gut. Einer der Hosts, der hat irgendwas mit Film studiert. Also wenn jemand die genaue Folge weiß oder wer das ist, bitte meldet euch. Und der hat irgendwie einen Kurs zu Heimatfilmen gemacht und hatte eine sehr schöne Theorie zu Heimatfilmen. Und ich finde solche, es ist ja im Grunde kein Heimatfilm, weil es nicht so diese Heimat in dieses romantische Licht drückt, sondern eher so ein Fantasy-Film, aber auch mit heimatfilmlichen Ansätzen.
Unbedingt.
Aber da gibt es zum Beispiel mit Gerd Fröbe einen ganz tollen Heimatfilm, werde ich nochmal für die Shownotes raussuchen, wo es auch so um so einen Bauern geht, und der lebt dann auf seinem Hof und ist dann so ganz angesehen und jagt dann Bären, und es gibt ja auch ganz viele Heimatfilme. Es gibt dann auch sehr viele mit Ludwig Erhard. Also so war so gerade diese Zeit, Nee, Heinz Erhardt. Der
sagen.
Komiker, nicht der Politiker. Heinz Erhardt. Das waren auch so Zeiten, wo also er haut dann mit einem jungen Mädchen in den Schwarzwald ab und er ist schon irgendwie über 40 und sie ist so Anfang 20 und damals ging das noch, ohne dass das irgendwie beguckt wurde, also auch quasi außerhalb des Films, nicht in der Logik des Filmes. Und ich finde solche Filme sehr faszinierend, weil sie doch ein sehr eigenartiges Bild auch von Heimat, also eigenartig im Sinne von nicht merkwürdig, sondern so ganz in sich selbst abgeschlossen ein Bild von Heimat vermitteln und auch gerade von einer Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Also es gibt, glaube ich, wenig Heimatfilme im Sauerland oder in der sächsischen Schweiz, sondern eher so im Schwarzwald oder in Bayern, auch so, also Natur, also so diese Naturverbundenheit immer vermitteln. Und da würde ich mich gerne nochmal mehr mit auseinandersetzen. Ich glaube, ich muss, also wenn jemand diese Nerdcast-Folgen weiß, die muss ich nochmal nachhören. Es ist auch hier ein Hilferuf sozusagen.
Aber ist es jetzt deshalb ein Weihnachtsfilm für dich, weil es ein Heimatfilm ist? Oder wie bist du gerade auf den Dreh gekommen?
Gut, dass du es erwähnst. Hatte ich natürlich so geplant. ich finde, Heimatfilme haben auch immer was sehr Weihnachtliches, weil weil Weihnachten auch sowas immer so ein Fokus von man kommt zusammen in der Heimat, was die auch immer sein mag, in der Familie, was man auch immer als Familie aufgreifen mag, und man schert sich zusammen um den Fernseher und schaut einen Film, der einem dieses gleiche Gefühl gibt. Und ich finde, da passt auch, deswegen ist auch Der kleine Lord so ein Heimatfilm, weil es ja da auch um Heimat und um Zuhause geht und um ein Zuhause aufbauen geht. Und natürlich spielt also das Thema Weihnachten nochmal eine größere Rolle. Aber ich fand da auch, wo wir jetzt am Sonntag Ronja Räubertochter geschaut haben, ich frage mich, warum das nicht so ein Film ist, den man jedes Jahr zu Weihnachten schaut, weil dort kommt auch sehr viel Winter vor. Und da geht's auch um Heimat und um Naturverbundenheit. Und ich finde, wir sollten Ronja Räubertochter als Weihnachtsfilm etablieren. Ich rufe morgen die ARD an.
Aber nicht, dass ihr deshalb Michel aus dem Programm schmeißt.
Nein, da wird natürlich drei Nüsse für Aschenbrödel aus dem Programm genommen.
Das geht ja nun auch nicht. Das ist ja auch für viele eine Tradition.
Ja, also irgendwo werden wir dann Platz finden. Da können wir vielleicht den kleinen Lord, also diese bourgeoise Adelsverherrlichung vielleicht aus dem
Programm. Oder wir holen einfach alle Filme,
Lord,
die wir wollen,
da
zu
wollte
Netflix.
Das wollte ich auch gerade noch nennen. Das ist natürlich auch so ein Film, wo ich finde schon diese Weihnachtsthemen, also gerade mit von wegen der alte Lord, der da so auch wieder so ganz verbittert mit seinem kleinen Herz unterwegs ist, was dann auch wieder größer wird am Ende durch den kleinen Lord. Und das ist bei meiner Oma so der jedes Jahr geguckt wird Weihnachtsfilm. Mhm.
Lord Fauntleroy.
Dieser Name schon.
Und es gibt halt auch noch so zum Beispiel, da gab es mal in der Ponytime-Podcast eine schöne Diskussion drüber über eine Folge My Little Pony, ob das jetzt eine Weihnachtsfolge ist oder nicht, weil es nämlich nicht an Weihnachten spielt. Aber es geht halt drum, die ganze Apple Family kommt zusammen und die müssen den Barn wieder aufbauen. Und da würde ich schon auch sagen, dass das genau so eine Weihnachtsfolge ist, weil es halt um dieses Familienzusammenhalt und man kommt zusammen und lässt die alten Traditionen aufleben. Dass das auch so in so einem Weihnachtsfilm drin ist, weil ich meine, was Christopher angesprochen hat mit der Heimat, also ich finde Weihnachten ist halt auch so ein sehr heimatlich gefeiertes Fest. Also es gibt zwar das große Weihnachten-Ding, was erstmal von oben her kommt, aber es wird halt doch je nach Region anders ausgeführt. Also wenn man in verschiedenen Städten in Deutschland fragt, wie die Leute so Weihnachten feiern, wird es wahrscheinlich so sein, dass in den Städten das relativ ähnlich ist, aber sich dann über Deutschland hinweg doch ziemlich groß unterscheidet. Schon allein mit der Frage, was wird denn am Heiligabend gegessen? Also ob es da Kartoffelsalat und Würsteln gibt oder ob es da irgendwie Nanala gibt oder was es da nicht alles für verschiedene Variationen gibt.
Das muss ich jetzt nochmal erklären, den Begriff kenne ich nicht.
Warte mal, ich kenne auch nur das Wort. Also das hat das soll wohl Neunerlei heißen und das sind wohl irgendwie 9 verschiedene Speisen, die da dazugehören.
Und wo isst man das?
Bei dir zu Hause oder?
Ach, im Erzgebirge. Nee.
Nee, im Erzgebirge glaube ich nicht.
Das Neunerlei ist ein alter Weihnachtsbrauch, der im Erzgebirge sowie teilweise auch im Vogtland und im Egerland an Heiligabend gepflegt wird.
Stimmt, das macht die eine Arbeitskollegin von meiner Mutter immer, die kommt aus dem Vogtland.
Oh Gott, ah, da gibt's sogar einen Spruch zu. Warte, Erik, das musst du mir jetzt mal hier vorlesen. Warte kurz, ich schick dir das eben.
Ich kann doch nicht Vogtländisch sprechen.
Nein, das ist hier, das kriegst du hin. Also es gibt die einzelnen Gänge und Zutaten des Menüs. Willkommen bei einer neuen Folge der Zeitspeise. Die einzelnen Gänge und Zutaten des Menüs haben jeweils eine bestimmte Bedeutung. Bratwurst steht zum Erhalt von Herzlichkeit und Kraft.
Aber jetzt liest es ja doch du.
Ja, aber da gibt's noch so ein Dialektteil. Das mal Herzhaftigkeit und Kraft bewort. Genau, und dann gibt's Sauerkraut, Linsen, Klöße, Karpfen und Hering, Gans, Schweinebraten und Kuhhase. Ach du, was ist ein Kuhhase? Und Kompott, Semmelmilch, Nüsse und Mandeln, Pilze rote Rüben.
Stimmt, das mit den Linsen ist, glaube ich, dafür da, dass man immer Geld in den Taschen hat.
Dass ein kleines Geld nicht ausgeht.
Das ist so lustig, wenn Christopher das vorliest, klingt es, als würde er Schwäbisch reden.
Ja. In der aktuellen Folge der Zeitspeise lese ich ein schwäbisches Maultaschengedicht vor. Also aktuelle Folge, wenn diese Folge hier rauskommt.
Naja, natürlich. Ja. Sonst wäre es ja nicht die aktuelle Folge. Gut. Ach Mensch, Leute, dann sind wir jetzt ja ganz, wo wir festgestellt haben, es ist doch irgendwie ein Weihnachtsfilm. Doch ganz weihnachtlich gehen wir raus aus dieser Geschichte, auch wenn sie zwischendurch ganz schön gruselig und bitter war.
Aber genau, mit diesen Worten, was ist los?
Erik moderiert.
Achso, Entschuldigung.
Ja.
Schneid das raus.
Genau. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit, weil die fängt ja jetzt erst an eigentlich. So am ersten Feiertag fängt ja eigentlich die Weihnachtszeit erst an. Und ja, macht euch ein paar ruhige Tage, falls ihr auf einen Kongress kommt. Ja, vielleicht sieht man sich da, sprecht uns gerne an, wir freuen uns.
Wir hängen im Sendezentrum rum.
Freuen. Ja. Genau. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019.
Genau. Und dann wird es ein bisschen dauern, bis ihr uns das nächste Mal hören werdet. Denn wir machen wie immer unsere Frühlingspause. Wie immer. Das wird jetzt zur Tradition. Haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Nur wir machen sie ein bisschen länger in diesem Jahr. Und ihr werdet dann im Sommer wieder von uns hören. Sagen wir es mal so.
Ja, igeln uns jetzt dann erstmal ein und gehen in den Winterschlaf.
Genau. Also dann, habt's schön und bis zum neuen Jahr.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Freunde der Sonne und des Schwarzwalds.
Das sind zwei Mutual Exclusive. Sonne und Schwarzwald, das geht nicht zusammen. Sorry.
Das ist doch, da kommt doch der Ödrian her, oder?
Der Ödrian kommt.
Freiburg und so.
Da kommt übrigens auch der Christopher her.
Freiburg ist im Breisgau, deswegen nennt sich das auch Freiburg im Breisgau und nicht Freiburg im Schwarzwald. Außerdem heißt es ja in der Wilhelm-Hauff-Erzählung, wenn man bei den Schwaben ist, soll man im Schwarzwald vorbeischauen. Und ich bezweifle, dass der Ödrian in einen Topf geworfen werden würde mit den Schwaben. Von dem her, sag ich mal, er ist nicht im Schwarzwald. Aber er muss durch, wenn er raus will.